NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
8. März 1917. Der Todestag des Luftschiffkonstrukteurs Ferdinand Graf von Zeppelin.
Zeppeline sind riesig, weiße Wale am Himmel, schwebende Giganten. Doch wenn Claudia Emmert Besucher durchs Zeppelin-Museum führt, zeigt sie ihnen ein kleines hölzernes Ei in einer gläsernen Vitrine.
Mein Lieblingsexponat im Zeppelin-Museum ist dieses Ei, dieses hölzerne Ei, auf dem geritzt steht LZ5, 31. Mai 1909, Göppingen.
Die Direktorin des Museums in Friedrichshafen kann abenteuerliche Geschichten erzählen. Vom Grafen Zeppelin und seiner gewaltigen Erfindung, den Schiffen in der Luft. LZ1 für den allerersten Zeppelin, LZ2, LZ3, 4, 5 und so weiter. Aber auch von einem einsamen Birnbaum auf weiter Flur. Von einem Mann, der einen Zeppelin auf die Schulter nahm und über die Schwäbische Alb trug. Und schließlich von dem hölzernen Ei.
LZ5 brach auf an Pfingsten zu seiner ersten großen Deutschlandfahrt.
In Friedrichshafen stieg das Schiff in die Luft, fuhr nach Nürnberg, Bitterfeld, Leipzig, kehrte um, nahm Kurs auf Heilbronn und Stuttgart. Es heißt übrigens wirklich korrekt, fuhr. Zeppeline fahren, sie fliegen nicht.
Und in Göppingen ist es dann passiert. Man war 37,5 Stunden in der Luft gewesen, völlig dehydriert, hatte wenig gegessen, wenig getrunken, war unterzuckert und total übermüdet.
Man hielt Ausschau nach einem Notlandeplatz und entdeckte bei Göppingen eine Wiese.
Auf dieser Wiese stand ein einziger Birnbaum. Und es sollte so sein, der Zeppelin krachte genau in diesen einen Birnbaum. Wer jetzt denkt, damit ist die Geschichte von LZ5 zu Ende, täuscht sich und kennt die Zeppeliner nicht.
Keine 24 Stunden später war LZ5 behelfsmäßig geflickt, hatte einen Motor weniger, 32 Meter an Länge eingebüßt und sah aus wie eine Wurst, der jemand vorne ein Stück abgeschnitten hatte. Doch der Aufstieg gelang, wenn auch mühsam und nicht mehr so hoch. Genau das wurde zum Problem, als man den sogenannten Albtrauf erreichte. Das ist der Geländeanstieg zum Hochplateau der Schwäbischen Alb. Retter in der Not war Karl Stahl, einer der Ingenieure an Bord.
Er ist geistesgegenwärtig aus der offenen Gondel rausgesprungen und hat das Luftschiff auf die Schulter genommen und hat es über den Albtrauf getragen. Und als man dann über die Alb drüber war, konnte man weiterfahren bis nach Friedrichshafen und ist dort sicher gelandet mit allen Leuten an Bord.
Graf Zeppelin selber saß mit in der Gondel, als LZ5 an Pfingsten 1909 so unglücklich auf den legendären Birnbaum traf. 71 Jahre alt und noch immer besessen von der Idee, Luftschiffe zu bauen. Fahrzeuge, die nicht nur aufsteigen und schweben würden, das konnte schließlich jeder dumme Heißluftballon, sondern die sich auch lenken ließen und am Ende genau da landen würden, wo man sie hinhaben wollte. 9 Jahre zuvor, am 2. Juli 1900, war dieses Kunststück mit LZ1 über dem Bodensee erstmals gelungen. Ein Durchbruch in der Geschichte der Luftschifffahrt und ein grandioser Erfolg für einen Mann, der spät erst vom Offizier zum Erfinder wurde. Ferdinand Graf Zeppelin stammt aus einem alten Adelsgeschlecht. Die Vorfahren väterlicherseits zogen einst aus Mecklenburg runter nach Württemberg, in den Dienst des dortigen Königs. Die der Mutter, hugenottische Glaubensflüchtlinge, zählen Anfang des 19. Jahrhunderts zu den Pionieren der industriellen Revolution in Süddeutschland. Barbara Weibel, Leiterin des Archivs im Zeppelin-Museum.
Sie waren beteiligt an der Entwicklung der Dampfschifffahrt auf dem Bodensee. Sie hatten ein Bankhaus. Die Familie hatte Textilunternehmen, eine Indienfärbefabrik, die wurde im ehemaligen Dominikanerkloster auf der Insel vor Konstanz eingerichtet. Und dort ist Graf Zeppelin auch geboren.
Im Juli 1838.
Die Familie zog dann nach Schloss Giersberg, in der heutigen Schweiz, im Thurgau. Und dort hat sein Vater ja, Landwirtschaft eigentlich betriebenen Hofgut. Und er, Graf Zeppelin, hat sich schon als Kind angeblich für die moderne Landwirtschaftstechnik interessiert.
Er bekommt einen eigenen kleinen Dreschflegel geschenkt, damit er bei der Ernte mithelfen kann. Und ein Pferd, das er versorgen muss, um Verantwortung zu lernen. Ferdinand und seine beiden Geschwister sind privilegiert. Materiell, aber auch, weil sie einen fortschrittlichen jungen Privatlehrer haben.
Das war der Robert Moser, der sehr moderne Erziehungsprinzipien vertreten hat, sozusagen auf Augenhöhe mit seinen Schülern umging.
Er hält wenig von Latein, dafür viel von Naturwissenschaften und Technik und baut mit den Kindern Flaschenzüge oder Wasserräder. Munter ist es wohl zugegangen. Bis heute belustigen Lehrer Mosers Tagebuchnotizen die Zeppelin-Fangemeinde.
Ferdinand war diese Woche mehrmals unartig und hatte sogar die Frechheit, seinen Lehrer zu hauen.
Und
Ferdinand ist seit einigen Tagen stockdumm.
Die Idylle hat ein Ende, als 1852 die Mutter stirbt. Ferdinand ist jetzt 14 und wird auf die Kadettenschule geschickt. Die Offizierslaufbahn ist damit vorgezeichnet.
Er ist dann allerdings so als junger Mann doch auch in die Krise gekommen. Ist das das Richtige? Will ich das Kriegshandwerk machen? Er ist ja auch sehr pietistisch erzogen worden und hatte durchaus die Überlegung, ob er nicht Missionar werden sollte.
Ob da auch Abenteuerlust eine Rolle spielte?
Er hat dann später die Gelegenheit wahrgenommen und ist in die USA gefahren als Kriegsbeobachter.
1863, während des amerikanischen Bürgerkriegs.
Da hat er eine Exkursion an die Quellen des Mississippi gemacht. Und da konnte er also zumindest mal diese Abenteuerseite noch ein bisschen ausleben.
Ein zweiter, buchstäblich Höhepunkt der Amerikareise. Zeppelin geht in die Luft. Das erste Mal in seinem Leben.
Da gab es einen Ballonfahrer namens Steiner, ein Deutscher, der Ballonaufstiege gemacht hat, also gefesselte, kein Freiballon. Aber er konnte mit diesem Ballon aufsteigen und hat natürlich auch die Vorteile gesehen in militärischer Hinsicht.
1869 heiratet der Graf, standesgemäß, Isabella von Wolf, alter livländischer Adel. Er macht steil Karriere beim Militär, geht 1885 als Gesandter Württembergs in die Reichshauptstadt Berlin, während andernorts Menschen gen Himmel schweben.
Frankreich war ja schon in den frühen 1880er Jahren mit einem Militärluftschiff der La France führend auf dem Luftschiffmarkt. Das hat er auch sehr genau beobachtet. Er hat zu dem Zeitpunkt auch eine Denkschrift an den König von Württemberg verfasst. Man müsse Geld für die Entwicklung der Luftschifffahrt bereitstellen.
Der König reagiert nicht. Dabei hat Zeppelin längst erste Entwürfe im Kopf. Seine wohl früheste Skizze stammt aus dem Jahr 1874. Da hat er ein Schiff gezeichnet in ein kleines Notizbuch. Ein Schiff in der Luft.
Da ist auch wirklich eine Galionsfigur dran. Dieses Schiff hat Tragflächen. Also eigentlich kann man da eher fast von einem dynamischen Auftrieb ausgehen. Er zeichnet da auch in einem Raum einen Antrieb, einen Motor, wie auch immer der aussieht. Denn der Verbrennungsmotor war 1874 eben noch nicht erfunden. Und ansonsten ist eben der Schiffsrumpf ausgefüllt mit einem Gasraum.
16 Jahre lang ruht das Schiff in der Schublade.
Weil es mir störend gewesen wäre,
erklärt Zeppelin später,
auch nur vorübergehend für einen Kandidaten des Irrenhauses angesehen zu werden.
Doch dann gerät der Graf in Konflikt mit Wilhelm II. Er hatte es gewagt, die Dominanz preußischer Offiziere in der deutschen Armee zu hinterfragen. Der Kaiser verlangt, der aufmüpfige Württemberger soll gehen. 1890 ist Ferdinand Graf Zeppelin 52 Jahre alt und fängt noch einmal neu an. Er besinnt sich auf die Skizze in seinem alten Notizbuch. Jetzt ist er Privatier und muss keine Rücksichten mehr nehmen. Sollen die Leute ihn ruhig für einen Spinner halten, was sie im Übrigen auch tun, als publik wird, wofür der Graf seine Zeit opfert und sein Geld. Für die Entwicklung eines sogenannten starren Luftschiffs, das keine aufblasbaren Teile enthält, sondern unter der Stoffhülle ein leichtmetallenes Innengerüst, eine Art Skelett. Und das aussieht wie eine fette Wurst. Der Weg zum ersten Zeppelin, dem LZ1, ist eine lange Kette von Misserfolgen, Rückschlägen und Pleiten. Der Graf und seine Leute, junge, begeisterungsfähige Ingenieure, geben auch dann nicht auf, als eine kaiserliche Prüfkommission Fördergelder verweigert. 1898 hat Zeppelin den genialen Einfall, eine Aktiengesellschaft zur Finanzierung seines gigantischen Unternehmens zu gründen. Danach geht es voran. Am 2. Juli 1900 startet LZ1 zur Jungfernfahrt. Höchstgeschwindigkeit 20 Stundenkilometer, Länge 128 Meter, Durchmesser 11,25 Meter. Glitzern tut der Luftriese noch nicht. Erst später wird man die Außenhaut von Zeppelinen mit silbrig glänzendem Aluminiumpulver bestreichen. Weniger, weil es schön aussieht, sondern um die Wärmeisolation zu verbessern. Niemand hält Ferdinand Graf Zeppelin jetzt noch für verrückt. Er wird zum Helden.
Als man dann hörte, Graf Zeppelin startet zur 24-Stunden-Fahrt, er fährt den Rhein entlang.
1908 mit LZ4.
Überall sind die Menschen auf die Straßen geströmt und auf die Türme gestiegen und auf die Hausdächer. Also so wie später vielleicht die Mondlandung, kann man sich die Stimmung vorstellen.
Barbara Weibel vom Zeppelin-Archiv.
Diese große Begeisterung war aber natürlich auch gepaart mit nationalistischen Stimmungen.
Es sind die Jahre vor dem Ersten Weltkrieg. Europas Völker rüsten um die Wette.
Da versprach man sich natürlich auch in militärischer Hinsicht einen Vorteil, wenn man jetzt für Deutschland diese Zeppeline als Waffe einsetzen könnte.
Im Kaiserreich entstehen 25 Luftschiffbauhallen. Insgesamt kommen im Ersten Weltkrieg 90 deutsche Militärzeppeline zum Einsatz. Als fliegende Kommandozentralen, bei der Feindausspähung oder dem Truppen- und Bombentransport. Ende 1917 aber haben die Engländer wendige kleine Nachtflieger entwickelt. Sie vertreiben die schwerfälligen deutschen Riesen vom Himmel. Ferdinand Graf Zeppelin hat das nicht mehr erlebt. Er starb am 8. März 1917. In den 1920er Jahren stiegen sie wieder auf, die riesigen weißen Wale, diesmal friedlich, wie LZ-127.
Man hat die erste Non-Stop-Strecke von Europa nach Südamerika damit eingerichtet. Man hat eine Arktis-Forschungsfahrt gemacht. Man ist damit einmal um die Welt gefahren, 1929.
Dann kam Lakehurst, 1937, die Katastrophe. Damals ging das Luftschiff Hindenburg bei der Landung in Flammen auf. 35 Menschen starben. Ein Radioreporter vor Ort schilderte live das entsetzliche Unglück. Lakehurst bedeutete das abrupte Aus für die Zeppeline. Erst in den 1970er Jahren wurden in Friedrichshafen wieder Luftschiffe gebaut. Man kann sie mieten, für Rundfahrten oder zu Werbezwecken. Und manche fahren im Dienste der Wissenschaft. Forscher des Helmholtz-Zentrums in Geestach unternahmen im Juni 2016 eine Zeppelinfahrt über der Ostsee, um dort Ozeanwirbel fotografisch zu vermessen. Denn so ein Luftschiff hat dem modernsten Satelliten tatsächlich etwas voraus, wie Expeditionsleiter Burkhard Baschek erklärt.
Entscheidend für die kleinen Wirbel sind die Temperaturunterschiede. Und die können vom Satellit mit einer Pixelauflösung von einem Quadratkilometer nur vermessen werden, während wir mit dem Zeppelin auf einen Quadratmeter heruntergehen. Also etwa 1 Million Mal feiner aufgelöst.
Luftschiffe als Lupen für die Meeresforscher. Graf Zeppelin hätte das sicher gefallen. Gewundert hätte sich der Luftschiff-Pionier über eins. Der sogenannte Zeppelin NT, ein Zeppelin mit neuer Technologie, hebt mit der Kraft der Motoren ab, wenn auch vom Gas, dem Helium, unterstützt. Soll heißen, das alte Prinzip leichter als Luft gilt nicht mehr. Keiner könnte deshalb heute noch einen Zeppelin auf die Schulter nehmen und über den Alp drauf stupsen. So wie 1909 der Ingenieur Karl Stahl LZ5 nach dessen unglücklichem Zusammentreffen mit einem Birnbaum auf einer Wiese. Womit wir, liebe Hörer, wieder bei dem kleinen hölzernen Ei in einer Vitrine des Zeppelin-Museums Friedrichshafen angelangt wären. Denn, so noch einmal Direktorin Claudia Emmert:
Der Birnbaum wurde gefällt und aus seinem Holz entstand unter anderem dieses wunderbare Stopfei, das im Zeppelin-Museum bewundert werden kann.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an Ferdinand Graf von Zeppelin, der heute vor 100 Jahren gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.